Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte Kapitel 21, die Verse 30 bis Kapitel 22, 2a. Es geht ja darum, dass der Apostel Paulus nun ergriffen worden ist in Jerusalem, weil man ihn auch verdächtigte, dass er einen Heiden, einen aus Ephesus, mit auf den Tempelplatz, ja, in die Hallen des Tempels genommen hat. Ein großer Aufruhr fand also dort statt. Ab Vers 30, und die ganze Stadt ward bewegt und ward ein Zulauf des Volks. Sie griffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus, und alsbald wurden die Türen zugeschlossen. Da sie ihn aber töten wollten, kam das Geschrei hinauf vor den obersten Hauptmann der Schar, wie das ganze Jerusalem sich empörte. Der nahm von Stund an die Kriegsknechte und Hauptleute zu sich und lief unter sie. Da sie aber den Hauptmann und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Als aber der Hauptmann nahe herzukam, nahm er ihn an sich und hieß ihn binden mit zwei Ketten und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere das im Volk. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte, um des Getümmels willen, hieß er ihn in das Lager führen. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Kriegsknechte tragen vor Gewalt des Volks. Denn es folgte viel Volks nach und schrie, weg mit ihm. Als aber Paulus jetzt zum Lager eingeführt ward, sprach er zu dem Hauptmann, darf ich mit dir reden? Er sprach, kannst du Griechisch? Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht hat und führte in die Wüste hinaus 4000 Meuchelmörder? Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann von Tarsus, ein Bürger einer namhaften Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir zu reden zu dem Volk. Als er aber es ihm erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da nun eine große Stille ward, redete er zu ihnen auf Hebräisch und sprach, ihr Männer, liebe Brüder und Väter, höret mein Verantworten an euch. Da sie aber hörten, dass er auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Wir hatten ja betrachtet, dass wir dem Herrn als Kinder Gottes verpflichtet sind, auf seinen Wegen zu gehen. Wiewohl wir gerne die ganze Welt bekehren möchten, ist es aber nicht unser Auftrag, zu jeder Zeit dies zu tun. Mal ist diese Richtung dran, mal jene Richtung dran. Der Apostel Paulus hatte einen ganz speziellen Auftrag, spezieller als die anderen Apostel, nämlich unter die Heiden zu gehen, Heidenapostel zu sein. Aber seine Liebe zu seinem eigenen Volk war so stark, dass er trotz aller Mahnungen durch den Heiligen Geist hinaufzog nach Jerusalem von Caesarea. Nicht nach Rom pilgerte, wo er eigentlich hin sollte, sondern nach Jerusalem und versuchte natürlich das Evangelium seinem Volk nahezubringen, weil auch das Evangelium zuerst dem Volke Israel gesagt werden musste und gesagt wurde. Denn Jesus Christus, so wissen wir, ist ja geboren in Israel. Er ist ja angekommen in Israel gemäß der Verheißung durch den Propheten Micha in Bethlehem, in diesem Landkreis Judäa. So wie es Gott gesagt hat, ist es auch geschehen. Und es sollte genau auch für Israel sein. Aber wir wissen ja, jetzt auch im Rückblick ganz besonders, dass Gott einen eigenen Plan hat. Einen Plan, nämlich wie er an alle Menschen herankommt, wie er allen Menschen die frohe Botschaft sagen kann, wie er alle Menschen segnen könnte und sie einladen möchte zum ewigen Leben. Und das sind Gottes Pläne, denen wir und die Apostel, überhaupt alle Gläubigen, sich unterordnen müssen. Gott lässt sich seine Pläne nicht verändern. Darum wurde erst einem Teil Israel das Evangelium gesagt und dann wandten sich die Verkündiger und sollten sich wenden zu den Heiden. Zu den Heiden, um ihnen es zu sagen. Es ist ein Geheimnis, das wir und vielleicht auch damals der Apostel Paulus ja noch gar nicht so verstand, obwohl er von Geheimnissen sprach. Auch im Römerbrief sagt er ja auch, das ist ein Geheimnis, das ja Israel irgendwie blind zu sein scheint. Und dass sie irgendwie das nicht mitkriegen, was in ihrer Mitte passiert ist. Und wir merken das ja manchmal auch in unserem persönlichen Leben. Wir kriegen auch nicht immer mit, was bei uns so passiert. Das kriegen wir erst im Nachhinein mit. Ach, ich war gemein. In meiner Situation sollte was verändert werden. Ich dachte immer, der andere müsse verändert werden. Das kriegen wir auch nicht immer so gleich mit. Aber der Herr arbeitet an uns und somit auch an dem Apostel Paulus, der jetzt merken musste, dass der Hinweis, nicht nach Jerusalem zu gehen zu dieser Zeit, richtig war. Und er bekam große Schwierigkeiten. Er war befreit und doch zugleich gebunden. Obwohl Paulus durch die römischen Soldaten aus den Händen der Pharisäer und Sadduzäer gezogen worden ist und aus den Händen der Juden gerettet worden ist, die ihn nämlich töten wollten, als sie spitzkriegten, dass er es ist, der unter den Heiden und auch den Juden unter den Heiden verkündet, sie brauchen das Gesetz nicht mehr zu beachten, sie brauchen sich nicht mehr beschneiden zu lassen, war er aber doch zugleich ein Gebundener, der von der Gewalt der Heiden eingenommen worden ist. Das heißt, es wurden ihm Ketten angelegt. Er war ein Befreiter aus den Händen der Juden, aber zugleich wieder ein Gebundener. Und das ist ja auch ein geistliches Bild, was uns betrifft, dass wir wohl Befreite durch das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi von der Sünde sind, aber zugleich Gebundene im Auftrag des Herrn sind. Das heißt, wir sind nicht freigelassen, um zu tun, was wir wollen, sondern wir sind zugleich gebunden worden in den Auftrag Jesu, ihm zu gehören. Was Paulus ja auch in dem Korintherbrief niederlegte und sagte, wisst ihr das nicht, dass ihr euch gar nicht gehört, sondern ihr seid gebunden an euren Erlöser. Ihr seid frei geworden, befreit von der Knechtschaft der Sünde, aber zugleich gebunden in den Auftrag des Erlösers. Schon Zacharias hat ja in seinem Lobgesang, beziehungsweise in dem, was der Heilige Geist durch ihn geoffenbart hat, gesagt in Lukas 1, Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde, das ist die Befreiung, zu dienen dem lebendigen Gott neu gebunden sind. Die Erlösung hat also eine Bindung zur Folge. Und im Römerbrief, Kapitel 6, schrieb dann der Apostel Paulus ja in Vers 17 und 18, Gott sei gedankt, dass ihr Knechte, also Gebundene, der Sünde gewesen seid, aber nun gehorsam geworden von Herzen dem Vorbild der Lehre, welchem ihr ergeben seid. Denn nun ihr frei geworden seid von der Sünde, seid ihr aber Knechte geworden der Gerechtigkeit. Freiheit und Gebundenheit. Befreit zu einer neuen Gebundenheit. Hier in Jerusalem war es äußerlich zu sehen, Paulus wurde befreit aus den Händen derer, die ihn töten wollten, wurde aber zugleich mit Ketten gebunden von den Römern und festgenommen. Es geht also um die Auftragsbindung, so könnten wir sagen. Auch bei dem Paulus die Auftragsbindung, den Heiden das Evangelium zu sagen. Also er musste, ich sage es mal so, erstmal von den Heiden eingefangen werden, damit er ihnen das Evangelium auch weiter sagt. Die Römer mussten ihn erstmal dingfest machen, ich sage es mal geistlich, für sich, So, uns hast du jetzt das zu sagen, denn du bist der Heidenapostel und du sollst nach Rom. Also müssen wir dich festnehmen, damit du uns das sagst. So haben die nicht gedacht, aber der Hintergrund ist so zu sehen. Also aus der Hand der Selbstgerechtigkeit unter dem Gesetz kam er in die Hand der Heiden, denen er dienen sollte mit dem Evangelium. Befreit von der Gebundenheit des Gesetzes, hineingefesselt in den Auftrag, den Heiden zu dienen. Auch erfuhr der Apostel Paulus neu, dass nur der Auftrag Jesu unser Auftrag sein kann. Den Auftrag, den Jesus Christus auf Erden vom Vater hatte, nämlich zu verkünden, was der Vater vorhat und dabei vielleicht eben auch Verfolgung zu erdulden oder gehört zu werden. Das ist der gleiche Auftrag, den seine Mitarbeiter, die Apostel, die Gläubigen bekommen. Johannes 15, Vers 20, da sagt der Herr, das ist euer Auftrag. Der Knecht ist nicht größer, denn sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Das ist ihr Auftrag. Wenn sie aber mein Wort gehalten haben, dann werden sie eures auch halten. Ist der Auftrag. Das geht Hand in Hand. Sie werden nicht ein Wort halten, was sie bei mir nicht gehalten haben. Das werden sie bei euch auch ablehnen. Also wenn der Heilige Geist sagt, Paulus, geh nicht nach Jerusalem, denn sie werden das nicht annehmen, denn sie nehmen mich jetzt nicht an. Dann kannst du nicht sagen, na, ich gehe aber trotzdem hin. Und dann werden sie doch mein Wort annehmen. Nein, wenn sie mein Wort nicht annehmen, sagt der Herr, nehmen sie das eure auch nicht an. Also derselbe Auftrag, den Jesus hatte, haben seine Nachfolger. Und wenn sie mich verfolgt haben, sagt der Herr, werden sie euch auch verfolgen. Das geht Hand in Hand, weil wir nämlich als Erlöste von Sünde und Tod gebunden sind in den Auftrag Jesu. In keinen Extra-Auftrag, in keinen menschlichen Auftrag, sondern in einen geistlichen Auftrag. Und das müssen wir auch persönlich immer wieder neu lernen und auch bekennen und bejahen, dass wir einen geistlichen Auftrag durch den Herrn haben, keinen eigenen. Viele machen sich ja eigene Aufträge, stellen sich vor, was sie so alles tun könnten. Aber der Herr segnet das nicht, er geht da nicht mit. Auch wenn das vielleicht religiös äußerlich erstmal so aussieht, nicht? Wir wissen ja, dass es Gruppierungen gibt, die Großzulauf haben, Großveranstaltungen. Und dann denken sie, das sei jetzt großer Segen. Da gibt es auch einen großen Fall danach. Das ist nicht der große Segen. Segen ist nur da, wo Jesus hingegangen ist. Denn er sagt, wer mir dienen will, der soll genau dort sein, wo ich bin. Nicht irgendwo anders rumtändeln und mein Gutes zu tun, sondern wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und das ist die innere, enge Verbindung, die immer wieder gesucht werden muss, auch im Gebet. Und der Heilige Geist hilft ja dazu. Er hat auch dem Apostel helfen wollen und gesagt, geh nicht dahin. Ich gehe nämlich nicht dahin und dann geh du bitte auch nicht dahin. Ja, und aber nun ging er doch dahin und wurde dann wohl aus den Händen seiner Peiniger gerettet, aber doch zugleich gebunden von den Heiden, von den Römern, um den Auftrag, den er an ihnen hatte, zu vollführen. Jerusalem erkannte zur damaligen Zeit den Messias Gottes noch nicht, den Messias, der eigentlich ihnen das Leben bringen sollte. Und somit konnte Jerusalem auch die Boten des Messias nicht akzeptieren. Wenn sie den Messias nicht akzeptierten, dann konnten sie auch nicht die Boten des Messias akzeptieren. Das ist ganz klar. Das Denken der Juden war im Gesetz noch so stark verankert. Die Gnade der Erlösung war ihnen noch verschlossen. Und zwar warum? Paulus hat es dann gelüftet, ja auch in dem Brief an die Römer. Er sagte, um euretwillen, um der Heiden willen. Ja, ich lese das mal in Römer 11, Vers 28, wo er dann sagt, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde, um euretwillen, da sprach er mit den Heiden. Aber nach der Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Mit anderen Worten, Gott hat seinen eigenen Plan, wann sie drankommen. Sie können nicht drankommen, wann sie wollen. Man kann zum Beispiel in Jerusalem oder in Israel nicht eine Erweckung produzieren und sagen, heute müssen sie erweckt werden. Wenn Gott das nicht will jetzt, dann geschieht das nicht. Einzelne wohl, aber nicht das ganze Volk. Um unsretwillen unter den Heiden sind sie Feinde noch des Evangeliums, der Gnade, gebunden im Gesetz. Denn wenn Gott das Herz nicht des Nächsten für das Evangelium öffnet, können auch wir es nicht öffnen. Nur da, wo der Herr öffnet, werden wir geführt und sprechen in das geöffnete Herz hinein. Wir öffnen kein Herz für das Evangelium. Ja, das Volk war noch sehr gebunden im Gesetz und ich möchte einige Verse mal oder Stellen lesen, um deutlich zu machen, um welchen Gott es geht, um welche Heiligkeit. Und wir können ein wenig verstehen, warum sie gegen den Apostel Paulus aufstanden. Sie hatten Furcht, dass eins der Gesetze nicht beachtet wird, auf denen, dem ja die Todesstrafe stand. Allein, ich habe, glaube ich, hier 20 Mal herausgesucht, wo der Tod drauf stand. Gott ist so heilig, dass man da nicht rumzackerieren darf. Der Tod, wer ein gewisses Gesetz nicht eingehalten, musste ausgerottet werden. So heilig ist Gott. Und das wussten sie. Deswegen versuchten sie mit großer Akribie, die Gesetze einzuhalten und wollten unbedingt alles ausschalten, was dies stören könnte. Sie wollten ja Paulus töten, weil er nach ihrer Meinung ein Störenfried war, ja ein Götzendiener war. Er hatte einen Gott neben Gott und das musste mit dem Tod bestraft werden. Ich lese mal einige Stellen. Gehen wir mal in das Buch 2. Mose. 2. Mose 21, da steht in Vers 12, und das ist uns ganz klar, wenn jemand einen Menschen schlägt, dass er stirbt, dann soll er auch sterben. Also man musste sich vorsehen, dass man nicht jemand schlägt, dass der stirbt. Sonst musste man selber sterben, tot. Vers 15, wer Vater oder Mutter schlägt, soll des Todes sterben. Was ist das für ein Gesetz? Wir stellen uns mal vor. Manch einer sagt, gut, dass ich kein Israeli bin und kein Jude. Wenn ich unter diesem Gesetz dort leben sollte, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst tot. Wer Vater oder Mutter schlägt, soll getötet werden. Ja, stellen wir uns das vor. Vers 17, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. So lebten sie unter dem Gesetz. Nur aufpassen, dass ich da nichts Falsches mache, nicht Vater und Mutter fluche, ja, sondern ich muss vor Gott leben können. Vers 16 auch, Menschenraub. Wer einen Menschen stiehlt, es sei, dass er ihn verkauft oder dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. Also immer wieder das Gesetz sagt, du musst aufpassen, dass du nicht selber umkommst, ja, und aufpassen, dass in deiner Umgebung hier nicht etwas geschieht, wo du mit hineingezogen wirst. Oder Verletzung einer Schwangeren, auch das, Vers 22 und 23, wenn dann Männer haderten miteinander und verletzten dabei eine schwangere Frau, so dass ihr die Frucht abgeht und ihr, wenn ihr dann doch Schade in Vers 23 widerfährt, dann soll er lassen Seele um Seele, der das gemacht hat. Ja, tot. Das ist das Gesetz. Todesstrafe. Oder bewusste Nachlässigkeit wird auch mit tödlichen Folgen bestraft. Ist Vers 29, auch ich lese mal Vers 28, wenn ein Ochse einen Mann oder eine Frau stößt, dass sie sterben, so soll man den Ochsen steinigen und sein Fleisch nicht essen. so ist der Herr des Ochsen unschuldig. Ist aber der Ochse zuvor stößig gewesen und seinem Herrn ist's angesagt und er hat nicht ihn verwahrt und er tötet darüber einen Mann oder eine Frau, so soll man den Ochsen steinigen und sein Herr soll auch sterben. Stellt euch das mal vor. Wir müssen uns das einfach vorstellen, unter welchem Druck auch ein frommer Jude lebte. Aufpassen, was mein Ochse, könnte der jemand umbringen? Wenn ich das jetzt weiß, muss ich aufpassen, muss den unbedingt verwahren, denn wenn da was passiert, dann sterbe ich auch. Oder wir haben schon gelesen in 1. Mose 17, Vers 14, die Missachtung der Beschneidung. Zu Abraham wurde gesagt, wenn sich jemand nicht beschneiden lassen will, der soll ausgerottet werden aus dem Volk, sterben. Oder wenn jemand die Feste, die Gott geboten hat, nicht beachtete, wie zum Beispiel das Passafest in 2. Mose 12, Vers 15, und nicht den Sauerteig raustut und vom Sauerteig während des Festes ist, der sollte sterben. Getötet. Ja, sollte sterben. Oder 2. Mose 30, wer dieses geheiligte Salböl, was für die Priester hergestellt worden ist, missbraucht und vielleicht nachmacht, zweckentfremdet, 2. Mose 30, 33, der soll sterben. Desgleichen auch mit dem Räuchopfer, wenn man dieses Räuchopfer, was man räucherte, nachmachte oder zweckentfremdete, nicht nur für den Tempel benutzte, 2. Mose 30, 38, der soll sterben, der das tut. Oder 3. Mose 7, Vers 20, wenn sich jemand am Dankopfer, was dem Herrn gehört, vergreift und es in fälschlicher Weise zu sich nahm, der sollte sterben. Oder in 3. Mose 17, Vers 10, das kennen wir, wer Blut isst und zu sich nimmt, der sollte sterben. Das wurde nicht einfach so zugedeckt, sondern der wurde getötet. Raus aus dem Volk, getötet. Und natürlich auch in 3. Mose 20, 2 bis 3, wer seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch opfert, also es Menschenopfer gibt, der soll sterben, der soll getötet werden. Oder in 3. Mose 20, Vers 17, Blutschande, wer dies betrieben hat, sollte getötet werden. Unreinheit in der Ehe, da steht zum Beispiel, wenn die Frau ihre Zeiten hatte und man hatte dann mit ihr Verkehr, das war bei Todesstrafe verboten, sollte getötet werden. Und beim Ehebruch, wenn jemand eine verheiratete Frau dort nahm, die sollten dann beide getötet werden, in 3. Mose 20, Vers 10. Beide. Stellt euch das einfach mal so vor. Ja, und auch wenn am Versöhnungstag, am Jom Kippur, Kapitel 23, Vers 29 und bis 30, in 3. Mose, der Mensch sich nicht kasteite, also fastete und nicht zurücknahm vor dem heiligen Gott, der sollte getötet werden, der das nicht tut. Und natürlich auch in 5. Mose 18, Vers 10, ausgerottet aus dem Volk, wer Zauberei betreibt, oder 2. Mose 31, 15, wer den Schabbat bricht, raus aus dem Volk, getötet werden. Jetzt stellen wir uns vor, unter diesem Gesetz gebunden lebten die Leute, getötet werden, ausgerottet werden, nicht mehr mit dem Volk zu tun zu haben, aus der Familie raus, weg damit. Und jetzt kommt einer und sagt da, Jesus ist der Messias. Ja, er ist doch ein Mensch gewesen. Sie konnten nicht erkennen, dass er Gottes Sohn war. Die logische Folge ist, der muss getötet werden. Absolut. Denn er ist ein Gotteslästerer. Denn Juden beten ja täglich ihr Glaubensbekenntnis, das Schma Israel, Jehovah Eloheinu, Jehovah Echad. Das ist das aus dem 5. Mose 6, wo es deutlich gesagt wird, Gott ist nur einer. Das beten sie jeden Tag, ja? Jeden Tag mindestens dreimal, oder wenn sie aus der Tür gehen, dann haben sie ja so eine kleine Sache da dran, die Mesusa, und da drin ist dieses Glaubenswissen, das berühren sie und sie wissen, Gott ist nur einer. Wenn jetzt einer kommt und sagt, da ist noch einer, das ist ein Ketzer, der muss ausgerottet werden. Ja, ich lese uns mal diese Verse, die sie jeden Tag dann beten, 5. Mose 6, 4 bis 9. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein. Und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an die Tore. Und im Kapitel 11 geht es weiter, dieses Glaubensbekenntnis, woran sie täglich erinnert wurden und werden. In Vers 13 und weitere, da heißt das, werdet ihr nun von meinen Geboten hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen, von ganzer Seele. So will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen. Wir merken, das sind auch soziale Komponenten, die damit verbunden waren. Wir wollten doch Befreiung von den Römern, wir wollten auch Segen für das Land, wir können keinen Götzendienst dulden. Ja, ich will dich segnen, spricht der Herr hier. Aber wenn sie nicht diesem Wort gehorchen, hütet euch aber, dass ihr euer Herz nicht überreden lasst, dass ihr abweicht und dient anderen Göttern und betet sie an. Und dass dann der Zorn des Herrn ergrimme über euch und schließe den Himmel zu, dass kein Regen komme und die Erde ihr Gewächs nicht gebe und ihr bald umkommt von dem guten Lande, das euch der Herr gegeben hat. So fasst nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand. Und so weiter. Das war der Druck, unter dem gesetzestreue Juden standen und auch stehen mussten. Das heißt, mit einem Fuß waren sie immer im Tode, wenn sie das Gesetz nicht beachten. Gott war heilig und ist heilig. Er hat nichts durchgehen lassen. Denken wir mal an die Einnahme des Landes Israel. Als Jericho als erste Stadt eingenommen wurde und Gott gesagt hat, ihr dürft nichts von dem, was ihr dort einnehmt, behalten. Das gehört alles dem Herrn. Und dann gab es diesen einen Mann, diesen Achan, der einen Mantel genommen hat und eine silberne, goldene Stange, eine wertvolle Stange und noch etwas und vergrub es in seinem Zelt. Was passierte? Das ganze Volk war unfähig, eine kleine andere Stadt einzunehmen. So, dass Josua aufs Gesicht fiel und betete und sagte, wie kann das sein? Und Gott sagt, es ist ein Bann unter euch. Durch den einen Mann ist das ganze Volk blockiert. Und dann hat man gebetet und das losgeworfen, hat den Achan gefunden, der das gemacht hat. Er hat das bekannt. Was passierte? Er und seine ganze Familie und alles, was er hatte, wurde dem Feuer übergeben. Und dann hatte Israel wieder Sieg. Gott ist heilig. Und mir ist in der Vorbereitung so eingekommen, möglicherweise sind wir froh, dass wir gar nicht in dieses Volk eingebunden waren. Denn wenn wir das hätten alles miterleben müssen, würden wir vielleicht gar nicht hier sitzen. So heilig. Ich will das ja nur zum Verständnis geben. Und Gott hat das ja auch gefordert, dass sie in dieser Heiligkeit leben und alles ausmerzen, was nicht zu diesem Gesetz gehört. Sie konnten die Gnade nicht erkennen, dass Jesus Christus der Befreier ist von dem Gesetz, weil er das Gesetz erfüllt hat in allen Dingen. Jeder Götzendienst, jedes Abweichen von der Heiligkeit Gottes sollte mit dem Tode bestraft werden. So auch 4. Mose 15, 37 bis 41 kann man nachlesen. Aber nun, der Apostel Paulus ließ sich nicht mahnen, und zwar warum? Er hat es ja auch einmal dann im Korintherbrief begründet, was ihn eigentlich bewegte. In 2. Korinther 5, Vers 13 und 14 sagte er dann auch zu den Gläubigen zu Korinth, die ihn ja ganz schön angegangen sind. Die haben mir gesagt, was der da alles erzählt. Das ist ja wohl nicht der Einzige, der was zu sagen hat. Wir wissen das. Wir sind käfisch, ja, wir sind apollisch, ja, na gut, einige sind paulisch, ja, und andere sind christisch, ja. Also wir bestimmen damit, ja. Und einmal schreibt der Apostel Paulus ja, also wenn ihr mich da schon nicht so annehmt, was habe ich euch denn getan? Also er war nicht unbedingt der Beliebteste und begründet er aber seinen Fleiß und sagt hier, tun wir zu viel, dann tun wir es doch Gott. Sind wir mäßig, dann sind wir euch mäßig. Denn die Liebe Christi dringt uns so. Zumal wir halten, dass so einer für alle gestorben ist, so sind sie doch alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, auf dass die, so da leben hinfort, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also die Liebe trieb ihn natürlich auch, ich will mal sagen, vielleicht zu seiner äußeren Verwandtschaft, zu den Vertretern seines Volkes und den Freunden und Bekannten, die er darunter hatte. Darum bat Paulus hier den Hauptmann, trotz der Drohung des Volkes, dass sie ihn töten werden, zum Volk sprechen zu dürfen. Also hätte er sagen können, ich bin ja froh, dass der Hauptmann und die Soldaten mich gerettet haben, jetzt nehme ich mal großen Abstand. Aber die Liebe war immer noch so in seinem Herzen. Lass mich doch zu den Leuten mal reden, damit ich ihnen erklären kann, was ich eigentlich sagen will. Dass ich ihnen, wenn möglich, die Einladung zur Gnade Gottes mitteilen kann und sagen kann. Aber er hatte ja nicht darauf geachtet, was Gott ihm zuvor gesagt hat. Sie werden dich nicht hören. Du kannst versuchen, was du willst. Du kommst nicht voran, wenn du nicht mit mir Gleichschritt hältst. Da, wo ich bin, da sollst du sein und nirgendwo anders. Und dann haben wir gelesen, als er nun zu den Stufen kam und auf die Stufe ging. Was sind das für Stufen? Es gibt ja 15 Stufen oder gab es zum Tempelplatz hinauf. 15 Stufen und soweit uns überliefert ist, wurden ja die 15 Stufenpsalmen dort gesungen. Psalm 120 bis 134 auf jeder Stufe, bevor man auf den Tempelplatz ging. Und er wollte nun auf diesen Stufen zu dem Volk reden. Es mutete ja geradezu prophetisch an, dass er dort zu dem Volk sprechen wollte. Und man versteht eigentlich, dass Gott sie einlädt, gerade auf den Stufen in das wahre Heiligtum kommen zu sollen. Das ist eine prophetische Rede, die allerdings noch nicht erfüllt werden konnte, weil Gott andere Zeiten hat. Und als sie dann hörten, dass er sogar in Hebräisch mit ihnen sprach, haben wir gelesen, wurden sie noch stiller und ruhig. Das heißt, Gottes Wort in Hebräisch ist ihnen ja in dieser Sprache gegeben worden. Darum birgt schon die Sprache in sich einen Charakter der Annahme Gottes zu den Menschen und der Geborgenheit. Sie hörten, dass er in der biblischen Sprache mit ihnen redete. Und dann wurden sie ganz still und ruhig. Denn alles, was aus dem Wort Gottes ihnen entgegenkam, war in dieser Sprache. Und sie versuchten natürlich dann zu hören, vielleicht ist doch ein prophetisches Wort für sie dabei, was sie aufnehmen könnten. Wir können daraus lernen auch, dass auch wir darum beten sollen, in welcher Art und in welchem Verständnis wir mit dem Nächsten reden sollen. wo er dann plötzlich still wird und glaubt, verstanden zu werden. Dass wir auch, was das Evangelium betrifft, den Menschen da erreichen, wo er erreicht werden kann und soll. Natürlich haben wir gelesen, dass sie letztlich dann doch wieder zu einem großen Aufruhr kam. Das können wir dann weiter danach lesen. Sie brachen wieder gegen ihn auf. Aber zunächst hörten sie mal zu. Wir lernen auch daraus, dass Gottes Wort niemals untergeht. Niemals untergeht. Es trifft den Menschen an irgendeiner Stelle. Der römische Hauptmann fragte ja Paulus, ob er nicht vielleicht dieser Ägypter ist, Theudas, der einst dort viele in die Wüste geführt hatte. Ja, aber der ist ja nun schon nicht mehr da, oder die Leute sind ja dann besiegt worden und die kamen ja nicht auf. Nein, er ist es nicht, sondern er ist der, der das Wort Gottes verkündigt. Denn das Wort Gottes kann nicht in die Wüste geführt werden und aufhören. Es geht immer weiter. So wie hier spiegelt sich das wieder, was auch Gamaliel einst sagte zu im Blick auf die Apostel, die verfolgt wurden und denen man den Mund verbieten wollte. Von der Obrigkeit her, von der geistlichen Obrigkeit, Apostelgeschichte 5, 35, da sagte er, ihr Männer von Israel, nehmt euer selbst wahr an diesen Menschen, was ihr tun wollt. Vor diesen Tagen stand ja Theudas, genau dieser, auf und gab vor, er wäre etwas und hing an ihm eine Zahl Männer bei 400, der ist erschlagen und alle, die ihm zufielen, sind zerstreut und zunichte geworden. Danach stand auf Judas aus Galiläa in den Tagen der Schätzung und machte viel Volks abfällig. Und der ist auch umgekommen und alle, die ihm zufielen, sind zerstreut. Darum sage ich, lasst ab von diesem Menschen und lasst sie fahren. Ist der Rat von dem Menschen, dann geht's unter. Ist aber dieser Rat aus Gott, könnt ihr es nicht dämpfen, auf das ihr nicht erfunden werdet, als die gegen Gott streiten. Also hier wird offenbar, dass Gottes Wort niemals gebunden ist. Auch durch die Römer konnte jetzt Paulus und das Wort Gottes nicht festgehalten werden, sondern es musste weitergehen und das Wort Gottes ging dann auch weiter bis nach Rom und Spanien. Und das sollte uns auch ganz persönlich Mut machen in unserer Zeit, dass da, wo der Herr uns hinsendet, das Wort auch seine Wirkung tut. So wird es auch mit Israel zu Gottes Zeiten geschehen, dass das Wort Raum gewinnt im Herzen. Wir lesen ja auch im Römerbrief, nicht, dass ja die Fülle der Heiden erst eingehen muss. Alle Liebesarbeit ist zuvor vergeblich. Solange die Fülle der Heiden nicht eingegangen ist, wird es auch keine Erweckung in Israel geben. Kann es nicht, weil Gott es gar nicht zulässt. Sondern wenn die Erweckung in Israel geschieht, dann muss auch die Wiederkunft des Messias vorhanden sein. Und das konzentriert sich alles in Jerusalem, in dem Land Israel. Und dann ist zunächst diese große Heidenmission zu Ende. Aber wenn sie noch nicht zu Ende ist, weil Gott es so sieht, kann die Erweckung auch noch nicht stattfinden. Der König aller Könige kann nicht auftreten. Das verstehen wir. Gottes Wort ist also nicht gebunden. Und das bekannte auch der Apostel Paulus dann an Timotheus in dem zweiten Brief. An Timotheus. Und da sagt er dann Folgendes, auch im Blick auf seine Leiden, die er ja wirklich durchmachte in großem, starkem Maße. Er sagt in Vers 8 von Kapitel 2, im 2. Timotheusbrief, halte fest im Gedächtnis Jesum Christum, der auferstanden ist von den Toten aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, für das ich leide bis zu den Banden wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Gottes Wort geht weiter. Mit anderen Worten, selbst wenn der Apostel Paulus eine kleine Exkursion machte, einen Abweg nach Jerusalem ging, heißt das nicht, dass Gottes Wort dann zu Ende war, sondern er wurde ja dann wieder nach Caesarea zurückgeführt, werden wir lesen, und dann ging es weiter mit dem Wort Gottes, mit dem Auftrag. Gebunden an den Auftrag Jesu. Das ist hier bei uns ganz neu wichtig gemacht worden, befreit von der Sünde, aber gebunden an den Auftrag des Herrn, gerettet aus der Hand der Menschen, aber wiederum gefangen genommen in dem Auftrag, den wir ganz individuell bekommen haben. Wir sind also, wenn wir es ganz grob sagen, sollten keine freien Menschen. Wir sind nur frei in Christus. Aber wir sind keine freien Menschen zu tun, was wir wollen, sondern wir sind befreit von der Knechtschaft der Sünde zu tun, was Gott will. Das möge der Herr uns weiter verklären. Dann verstehen wir auch den Zusammenhang, was hier passierte zu Jerusalem, welche Gottesfurcht doch auf der einen Seite da war, aber doch ein Unverständnis für die Gnade und eine Korrektur im Leben des Apostel Paulus hin auf die Wege des Herrn.